alles so auswendig, dass man weiß, wo befinden wir uns gerade. Paulus hat seine dritte Missionsreise beendet und ist in Jerusalem. Da wollte er im Tempel ein Versprechen einlösen oder eine jüdische Pflicht, dass er sagt, er mit anderen, sie haben ein Gelübde getan und sie werden dort im Tempel, nicht damit er errettet wird, das hat er nicht mehr geglaubt, nicht um besser vor Gott dazustehen, sondern um den Juden zu zeigen, dass er den Tempel nicht verachtet, dass er den Gott Israels nicht beiseite geschoben hat, sondern dass es immer noch der Gott Israels ist, den er verehrt. Ja, denn viele Juden hatten ja das Problem, dass sie ihren Gott, den Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass sie den mit Jesus, was für uns selbstverständlich ist, dass das Vater und Sohn ist, den brachten die nicht zusammen. Und deshalb war er dort im Tempel. Dieses Vorhaben, die Juden damit zu beschwichtigen, ist voll daneben gegangen, würde man so heute sagen. Das hat gar nicht funktioniert, sondern die haben, anscheinend waren sie, entweder waren sie boshaft, dass sie das wollten, das wird aber nicht ganz aufgelöst, oder sie waren so innerlich aufgebracht, so in der Spannung, dass sie nicht mehr klar hingeschaut haben. Sie hatten Paulus mit einem Nicht-Juden in der Stadt gesehen und jetzt haben sie Paulus im Tempel gesehen und dann haben sie einen Rückschluss gemacht und haben gesagt, der bringt Heiden in den Tempel und ihre Sicht der Dinge war, wenn ein Heide in den Tempel kommt, dann wird der Tempel verunreinigt, unser Gottesdienst ist umsonst und der muss getötet werden. Nämlich nicht nur der Heide, sondern in dem Fall auch Paulus. Und dann machen sie einen Riesenaufstand und wollen den gerade schon lynchen, ohne irgendwie Anklage und so. Jetzt war aber Israel ja damals nicht ganz frei, sondern die Römer waren Herrscher und die Römer hatten, oder Herodes hatte gleich neben dem Tempel, auch, sag mal, schon auch aus Machtdemonstrationszwecken, war die Burg Antonia, die war etwas höher als der Tempelplatz. Ja. Also einmal natürlich hat man guten Überblick und da ging direkt von dem, nicht vom inneren Tempel, sondern vom Vorhof, ging direkt eine Treppe hinauf zur Burg. Also es war ein kurzer Weg und da, als sie den Tumult mitbekommen haben, dann hat er sofort eine Wachabteilung runtergeschickt und hat, als die dann kamen, haben die Leute aufgehört, den zu schlagen und dem Übles zu tun und der hat die dann da rausgerissen aus dieser Menge und die Treppe hinaufgeführt und wollte ihn in die Burg führen. Paulus hat dann gesagt, darf ich kurz zu der Menge reden? Und das ist schon, ja, das ist Paulus. Ja. Jetzt in vielen Bibeln steht darüber, unter Apostelgeschichte 22 steht darüber, Verteidigungsrede des Paulus. Aber das ist vielleicht auch ein Aspekt. Ich würde sagen, wir haben am Dienstag darüber nachgedacht in der Bibelstunde, ein Nebenaspekt. Es ist eine Rede, wo Paulus klar macht, Jesus ist der versprochene Messias. Das ist der, auf den wir schon immer warten. Und ich habe es ja selber nicht geglaubt, ich habe es ja selber nicht gewusst, ich habe es nicht gedacht, aber er ist mir vor Damaskus begegnet, wo ich seine Leute festnehmen wollte. Ich wollte genau das machen, was ihr gerade mit mir gemacht habt. Ja, und ich kann verstehen, dass ihr so denkt. Ich habe auch so gedacht. Aber Leute, kehrt um. Ja, und dann hat er eben auch gesagt, dass Jesus nicht nur für die Juden gekommen ist, sondern auch für die Heiden. Und dann war es aus. Dann konnte er nicht mehr weiterreden. Dann steigen wir in unseren Text ein. Ich nehme wieder den Vers, auch den letzten Vers, von dem den Gerhard letzte Woche noch gepredigt hat. Bis zu diesem Wort, also dass er gesagt hat, ja, und dann hat Jesus mich zu den Heiden gesandt. Wupp, dann war's vorbei. Bis zu diesem Wort hatte die Menge ruhig zugehört. Eh erstaunlich, nach dem, was vorgefallen war. Aber dann war aus. Doch jetzt begannen sie zu schreien, weg mit ihm, bringt ihn um, so einer darf nicht mehr leben. Sie tobten, rissen sich die Kleider vom Leib und warfen Staub in die Luft. Wir wohnen jetzt gut 20 Jahre in Österreich und haben das noch nicht erlebt. Ja. Niemand reißt sich die Kleider vom Leib, niemand tobt rum, niemand wirft Staub in die Luft vor lauter Wut und Aufregung und alles läuft ganz ruhig ab. Dort nicht, aber es gibt Länder, wo es genau das hier, genau das, was beschrieben ist, auch heute geschieht, passiert. Ja. Man kann sich auch in Europa aufregen, dann fährt man halt mit ganz vielen Traktoren nach Berlin und macht alles dicht und so, aber kann man auch alles. Also, aber das hier ist nochmal direkter. Ja? Und das, ja, und was passiert jetzt? Da befahl der Kommandant, Paulus in die Burg zu bringen. Und deswegen habe ich überlegt, was ist so der Titel der Predigt? Und da habe ich gedacht, Missionar in Schutzhaft. Das ist erstmal die Sachbeschreibung. Ja? Die Römer wollten den Paulus nicht festnehmen. Die wollten den nicht von der Öffentlichkeit entfernen, sondern es war Schutzhaft. Die Meute, die Menge, der Mob, wie der Gerhard gesagt hat, die hätten ihn umgebracht. Und wenn wir diesen Text lesen, ist es wirklich die hilfreiche Obrigkeit. Und das ist so der Gedankengang heute. Das ist nämlich auch der Gedankengang in diesem kurzen Text. Wir hatten bei der Predigtauswahl, als wir uns überlegten, wie wir diesen Text, das sind ja keine vorgeschriebenen Texte, Abschnitte, da hatten wir uns erst überlegt, wir machen das ganze Kapitel und predigen eigentlich über das, was Gerhard letzte Woche gepredigt hat und lesen den Text nur vor, der ist so Beigabe. Na, haben wir gesagt, stellen wir uns doch mal der Herausforderung und nehmen nur auch diesen Text, ja. Paulus, der wurde dann in die Burg gebracht. Er wollte ihn unter Peitschenhieben verhören lassen, um herauszufinden, weshalb die Menge ihn so hasserfüllt angeschrien hatte. Das war damals üblich. Ja, damit der schneller redet, hat man den gleich mal verdroschen, ausgepeitscht. Das ist von unserem Verständnis alles sehr weit weg, aber völlig, völlig normales Verhalten damals. Ja. Gedacht, okay, er wollte ja vorher, hatte er versucht, die Menge zu befragen, wenn wir zurücklesen. Bis jetzt heißt das immer nur der Kommandant oder der Oberste oder so, irgendwie steht in euren Bibelübersetzungen. Ja, wir wissen noch gar nicht, wie der heißt. Später wird klar, der heißt Claudius Lysias. Ja, der schreibt nämlich dann einen Brief an jemand anderen und da steht das drin. Ja, und der war eben interessiert. Der wollte nicht einfach nur Ruhe, der hat nicht einfach nur das Volk oder die Gruppe dann niederknüppeln lassen und fertig, sondern der wollte wissen, warum ist das passiert. Aber in der Menge, ja, wenn man eine tobende Menge befragt, das hat er erleben müssen, da war nichts gescheitert. Der eine hat dies geschrien, der andere das und die meisten wussten gar nicht, warum. Und das ist ja auch schon öfter passiert. Und so hat er gedacht, okay, wenn die anderen es nicht wissen, dann werde ich ihn halt ausquetschen, mit Nachdruck. Ja. Nebenbemerkung, Paulus hat ja gerade etwas gesagt von der Freitreppe. Der Claudius Lysias scheint nicht gut Hebräisch gekonnt zu haben oder Aramäisch. Denn sonst hätte er ja das erfassen können, was Paulus gerade geredet hat. Aber entweder hat ihm das nicht gereicht oder er war der Volkssprache nicht mächtig, weil das musste er nicht, ja, sondern das Volk musste sich an ihn anpassen. Wenn er Griechisch konnte und Griechisch war die Behördensprache, das gibt es auch bis heute in vielen Ländern. Ja, in Westafrika gibt es eine Menge Länder, die haben Behördensprache Französisch, einfach noch von der Kolonialzeit. Und wer auf der Behörde etwas will, muss Französisch können, seine Stammessprache. Ist nett, dass er die kann, aber es interessiert dort niemand. Und wenn er sie selber nicht kann, muss er jemand mitbringen, der es kann. Also nicht alle haben es so, so wie wir, wo Behördensprache und Volkssprache eine Einheit bilden. Also der Plan war, er holt ihn in die Burg und peitscht ihn ordentlich aus und wird bald, bald wissen, worum es geht. Und ich habe gedacht, als Paulus so, ja, erst war er schon gepackt, wurde dann gleich mal gefesselt, da hinaufgebracht wurde und dachte, was mag das werden? Vielleicht hat er sich zurück erinnert an die guten Zeiten, wo er quer über das Mittelmeer, den ganzen Mittelmeerraum bereist hat, in völliger Freiheit. Das war jetzt vorbei. Als die Soldaten ihn für die Auspeitschung festbanden, also das war so üblich, der war so ein bisschen rund gebeugt, damit man den Rücken ordentlich auspeitschen konnte, wurden die so darüber festgebunden. Ja, also, da gab es keinen, also das war schon rabiate Methoden. Da sagte Paulus zu dem dabeistehenden Hauptmann, ist es bei euch erlaubt, einen römischen Bürger auszupeitschen, noch dazu ohne Gerichtsverfahren? Als der Hauptmann das hörte, lief er zum Kommandanten und sagte, weißt du, was du da tust? Also die Verantwortung war klar, ja? Der Kommandant hat es angeordnet, weißt du, was du tust? Der Mann hat das römische Bürgerrecht. Da ging der Kommandant selbst zu Paulus und fragte ihn, stimmt es, dass du römischer Bürger bist? Ja, das stimmt, erwiderte Paulus. Mich hat es eine Menge Geld gekostet, dieses Bürgerrecht zu bekommen, sagte der Kommandant. Das ist interessant, dass er so ehrlich ist. Weil wenn man so, man weiß nicht mehr alle Gesetze über das römische Bürgerrecht ganz genau, aber normalerweise, so die üblichen Sachen, man konnte das bekommen, dieses Bürgerrecht, als Erbe, so wie Paulus das sagt, ich besitze es seit meiner Geburt, das heißt, die Familie, wahrscheinlich der Vater von Paulus oder noch vorher, hatten so viele Verdienste für das römische Volk geleistet, dass sie das bekamen für die Familie, nicht nur für die Einzelperson. Und das war eigentlich üblich, Verdienste für den römischen Staat, dafür gab es das Bürgerrecht. Dieser Weg mit Geld, der war zumindest grau. Es war bekannt, dass man mit viel Geld auch das erkaufen konnte, aber er war eigentlich nicht der gesetzliche Weg. Aber wenn man einen gefunden hat, den man bestechen konnte, der das dann irgendwie doch erteilt, dann war das auch ein Weg. Ja? Und wenn man jetzt hier sieht, Paulus als völlig legitimer, rechtmäßiger Bürger und der Kommandant, der ihn gerade festhält, ja, Paulus ist gefangen vom Kommandant und der Kommandant gibt zu, naja, ich hab's auch, aber ich hab's gekauft. Ja. Ich kann es ja hier sagen, weil du bist gefangen, du wirst mich eh nicht anschwärzen. Ich hab's halt ja, mir erworben. Ich hatte genug Geld und konnte mir das leisten. Also interessante Begegnung. Jetzt vielleicht denkt der eine oder andere, man konnte ja auch einfach sagen, dass man es hat. Und darauf wiederum stand natürlich die Todesstrafe. Wenn jemand behauptet, er ist römischer Bürger und es ist nicht wahr, man konnte das nachforschen natürlich, es gab Listen und es gab auch so, heute hat man das ja einfacher. Ja. Genau. Wo habe ich denn jetzt? Ich hatte meinen wunderschönen Reisepass mitgenommen. Nein, der liegt nicht zu Hause. Nein. Dann ist er wahrscheinlich aus der Bibel gefallen. Ja, heute hat man einen Reisepass, ihr kennt den eh. Ah, danke. Heute hat man einen solchen Identitätsausweis. Damals war das ein bisschen anders. Nach dem, was ich weiß, gab es eine Tafel, die bewahrte man zu Hause auf. Und dann, wenn es hart auf hart ging, wurde entweder ein Bote dorthin gesandt, der die holen konnte, ja, oder man hat dort einen örtlichen Beamten, und das hat halt seine Zeit gebraucht, aber man konnte das nachweisen. Ja. Und genauso ist das ja auch. Das ist der Nachweis, dass wir hier als EU-Bürger, ich als Deutscher, hier sein darf und überall rumreisen darf. Ja. Und ich weiß nicht, wer das mal versucht hat, man kann auch ohne damit reisen. Ab und zu gibt es dann Stichproben, wir haben das einmal erlebt. Kroatien damals. Und dann war der junge Mann auch noch ein bisschen, der war so im Überschwang. Wir wollten mit einer Gruppe Jugendlichen nach Kroatien. Und der kroatische Zollbeamte sagt dem, ja, wo haben Sie Ihren Ausweis? Den hat er zu Hause, er hat ja seinen Führerschein. Ich glaube, mit ein bisschen mehr Demut wäre das noch gut gegangen. Aber dann war vorbei. Mit dem Führerschein übertritt diese Grenze überhaupt niemand. Ja? Und dann haben wir gemerkt, jetzt gibt es Konfrontation. Ja, wo haben Sie den? Ja, der liegt zu Hause. Okay, dann wird das jetzt folgendermaßen gehen. Sie kommen nicht nach Kroatien rein. Ja, sagt er, fahre ich nach Hause. Nein, Sie fahren auch nicht nach Hause, denn hier ist Slowenien dazwischen. Sie fahren nach Ljubljana auf die Botschaft und dort wird er hingebracht, von wem auch immer. Und Sie bleiben dort so lange, bis dass der dort eintrifft. Und dann können Sie wieder hierher kommen. Und die Gebühr für diese Aktion wird 300 noch was Euro sein. Und da war ziemlich klar, wer hier oben steht und wer was tut und wer wo nicht hinfährt, einfach. Ja. Erst war noch ein kurzer Gedanke, wohl er fährt einfach, die werden wohl, aber natürlich werden die informiert an der nächsten Grenze und dann wird das Spiel nur teurer. Ja. Also, ja, das war so ein Erlebnis, wo man merkt, wir leben sehr frei. Und das ist großartig, aber es gibt eben auch gewisse Regeln und so ein Pass ist durchaus ganz hilfreich, wenn man gewisse Dinge vorhat. Man braucht das dann und wann. Thomas, du hast sicher öfter damit zu tun, dass ja, man umherreist. Man kann nicht überall einfach so hin. Ja. Paulus besaß dieses Römerrecht des ja, römischer Bürger zu seiner Zeit seiner Geburt, ein Privileg, von dem er hier Gebrauch macht, was er einbringt, um nicht ausgepeitscht zu werden. Ja, die Männer, die ihn verhören sollten, ließen sofort von ihm ab, aber auch der Kommandant bekam es mit der Angst zu tun, weil er einen römischen Bürger hatte fesseln lassen, denn das hätte er schon nicht gedurft. Er hätte eigentlich erst fragen müssen, bist du römischer Bürger? Aber die Situation war, der Tumult war stark und da war irgend so ein dahergelaufener, dem war das nicht anzusehen, was weiß ich, und gleich mal gefesselt, rauf angebunden und na, es ist im letzten Moment noch gut gegangen. Ja. Weil er aber genau wissen wollte, also das Grundanliegen, warum rasten die Juden so aus, wenn der Paulus da ist? Das war immer noch da. Weil er aber genau wissen wollte, was die Juden ihm vorwarfen, ordnete er am nächsten Tag eine Zusammenkunft der Hohen Priester und des ganzen Hohen Rates an. Wenn man das liest, merkt man, ja, der Hohe Rat hatte Macht, aber der Kommandant ist in der Lage, ja, der Stadtkommandant von Jerusalem, in der Lage und offensichtlich hat er auch die Macht dazu, für morgen ein Treffen anzuordnen, was dann auch stattfindet. Darüber werden wir dann in der nächsten Predigt hören, heute nicht mehr. Ja. Er machte ihn los und stellte ihn vor die Versammlung. Das ist dann schon, das ist der Übergang praktisch zum nächsten Kapitel. Jetzt habe ich mir überlegt, was können wir daraus lernen? Und in einigen Gebeten kam das schon vor, was wir daraus mitnehmen können. Eben die hilfreiche Obrigkeit und wir haben, wenn wir mal ein bisschen global denken, und einige von euch kommen ja auch aus anderen Ländern, manche haben schon anderes erlebt, wie es auch sein kann. Wir sind noch nicht im Himmel in Österreich, aber trotzdem darf man ja auch mal hinschauen, was wir alles Gutes haben. Wir haben uns ja daran gewöhnt. Ja? Wir haben uns daran gewöhnt, dass man das Ding ins Auto steckt und fährt nach Deutschland. Keine Grenzkontrolle, nichts. Ja. Wir sind einmal in die Schweiz gefahren und da fuhren wir eben über das deutsche Eck wieder nach Österreich hinein, haben dort noch irgendwas, dann sind wir wieder hinaus nach Deutschland, wieder in die Schweiz hinein, abends zurück nach Vorarlberg. Ja. Viele Grenzen, kein Problem. Manche erinnern sich noch, das war mal anders, es gab mehr Kontrollen. Wir haben ganz viel Freiheit hier bei uns. Und das wäre so eine Anwendung. wir danken, sind dankbar und wir danken für den Rechtsstaat in oder unter dem wir leben dürfen. Das ist schon sehr angenehm. Für uns normal, wenn man ein bisschen Geschichte studiert oder aktuelle Weltgeschichte, ja, dann gibt es das, was eben, habe ich vorher schon gesagt, was Paulus passiert, das gibt es bis heute. In vielen Ländern. In vielen Ländern ist Prügelstrafe, Auspeitschung noch ein normales System. Es gibt viele Länder, wir denken ja eben auch wieder über Open Doors an die verfolgten Geschwister, wo Menschen verprügelt, inhaftiert, gefoltert werden, einfach weil sie Jesus nachfolgen. Und dort ist kein Rechtsstaat in dem Sinn, wo alle Menschen gleichwertig sind, sondern es gibt zum Beispiel eine Scharia, ja, ein islamisches Recht, was über dem anderen Recht steht, und dort drin ist gesagt, dass wer zum Beispiel jemand auffordert oder ermuntert, Jesus nachzufolgen, der muss härtestens bestraft werden oder je nachdem sogar mit dem Tod. Das liegt dann auch ganz viel Ermessenssachen. In Österreich bis jetzt kein Problem. Und es ist wirklich angenehm, hier zu leben. Und dann kam mir das in den Sinn, das ist ja nicht, das war ja auch nicht immer so. Ja, wir danken, sind dankbar für die allgemeine Erklärung der Menschenrechte. Und die habe ich mir jetzt in den letzten Tagen ein wenig zu Gemüte geführt. Ja, 1948 auf den Trümmern nach dem Zweiten Weltkrieg, ja, der Zweite Weltkrieg war 1945 im Mai hier im Westen zu Ende und später dann im Pazifik auch, und große Teile der Welt waren zerbombt und viele Menschen hatten ihre Heimat noch nicht wiedergefunden, und da haben sich Menschen zusammengesetzt schon sehr früh nach dem Zweiten Weltkrieg und haben gesagt, wir brauchen eine Ordnung, die besser ist als das, was wir bisher hatten. Und ich bewundere solche Menschen, die so global denken können oder so groß denken können und die auch aus verschiedenen Nationen, die vorher noch sich bekämpft haben, teilweise miteinander, teilweise gegeneinander, Leute an einen Tisch gebracht haben, um zu sagen, wir wollen ein Schreiben aufsetzen, wo wir unsere Art, übereinander zu denken, verbessern. Und wenn man dann schreibt, alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren, sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Und wenn man das liest und denkt, 3 Jahre vorher, ja, oder 4 Jahre vorher, hat Hitler noch in Berlin darauf bestanden, dass die deutsche Rasse oder die arische Rasse über allem steht, was da auf der Welt sonst herumrennt. Dann war das ein wirkliches Umdenken. Ja, jetzt war natürlich Hitler daran nicht mehr beteiligt, er war längst tot, aber das war ein Umdenken in ganzen Völkern. Manche haben vorher schon so gedacht und hatten nicht die Macht. Ja. Da hat sich eine Menge getan. Das heißt nicht, dass auf dem Planeten, auf dem wir leben, alles gut ist. Aber da, wo ein Staat das akzeptiert, diese Rechte, es gibt dann auch noch die Menschenpflichten, die hat man dann später. Dann haben welche gemerkt, na, wenn alle nur von Rechten hören, dann denken sie, niemand braucht was zu tun. Und haben dann die universalen Menschenpflichten formuliert. Und das fand ich interessant. Das war deutlich später. Und obwohl da zumindest einen Politiker kannte ich sofort, also Helmut Schmidt, ehemaliger deutscher Bundeskanzler, war jetzt kein Jesus-Nachfolger, aber der Ausgangspunkt, von dem man bei den Menschenpflichten ausgegangen ist, steht im Matthäus-Evangelium. Ja? Jeder soll den anderen so behandeln, wie er auch behandelt werden möchte. Und davon hat man, ist man ausgegangen von diesem Grundsatz und hat das dann auch in Pflichten, Formulierungen, was man tun sollte, damit es allen gut geht. Ja. Und das fand ich schon interessant, dass man das noch hinbekommt. Also das war noch schon so tief verankert, dass man nicht nur auf das Wort Gottes, aber auch das Wort Gottes wird in dem Artikel ausdrücklich zitiert. Dass das, dieser Grundsatz, der ist so umfassend, praktisch für das Gemeinschaftsleben, dass man davon ausgehend formuliert hat. Wir sind dankbar für diese allgemeine Freiheit. Ich liebe Freiheit. Ich habe das schon mal gesagt, ja, als während der Corona-Zeit, diese erste Phase, wo die Freiheit sehr stark eingeschränkt war, da habe ich gemerkt, was das mit mir macht. Ja, in mir, ich durfte ja eh immer noch spazieren gehen. Andere hat es ja viel, viel härter getroffen. Ja. Also, wenn ich da von der Eva Hausecker gehört habe, die hat ja zu der Zeit in Paris gelebt, ja, und die durfte in der schwierigen Zeit dann, ja, hat man gesehen, man kann die Leute nicht nur einsperren, in China konnte man das auch, aber jetzt auch im Westen, und eine Stunde am Tag spazieren gehen draußen und die restlichen 23 Stunden in der Wohnung. Und dann merkt man schon, wie wir die Freiheit gewöhnt sind. Ja, deshalb ist Freiheitsentzug ja auch eine Strafe. Klar. Wir danken für die allgemeine Freiheit und die ist... Ja, alle Menschen sind frei. Das ist erstmal von ganz breit gedacht, aber dann auch jeder hat das Recht auf Leben, Freiheit und Sicherheit der Person. Das ist ein Gedanke, den man damals festgeschrieben hat. Wir sind natürlich auch dankbar für die Religionsfreiheit. Ja, das sind übrigens 30 Artikel, die man damals zusammengeschrieben hat. Und die sind schon gut für unser Zusammenleben. Und da kann man, bin ich sehr dankbar, ja, dass ich auch jetzt leben darf. Wenn man zurückgeht, gar nicht 1000 Jahre, Mittelalter, war es völlig klar, dass diese Gleichheit nicht existiert. Es gab Herren, die lebten in Herrenhäusern, und dann gab es Leibeigene. Die hatten ganz wenig Rechte. Die hatten vor allem Pflichten. Arbeitspflicht von früh bis spät, eben die waren Leibeigene, die gehörten dem, der im Herrenhaus wohnte. Das war hier, in Österreich, in Deutschland, ja, ganz klar. Es gab Adelige, die besaßen Land und Volk, Menschen. Das war damals für jeden normal, ganz normal, hat keiner gedacht, dass, ach, wie ist das, ja, hätten wir bloß die Menschenrechte schon. Die meisten haben gedacht, so ist das Leben. Da, wo ich geboren bin, ja, da ist 90% meiner Möglichkeiten, oder wahrscheinlich noch, je nachdem wo, über 95% meiner Möglichkeiten sind fix vorgegeben. Von der Scholle, von dem Acker, da werde ich nicht allzu viel rausbewegen können. Und das waren noch nicht die Gefangenen. Es gab ja auch noch Leute, die angekettet waren, sondern die normal Lebenden. Die konnten nicht einfach sagen, ich werde jetzt reich, berühmt und erfolgreich. Die lebten in diesem System. Das war viel enger vom ganzen Denken her, vom ganzen Freiheitsmöglichkeiten überhaupt. Berufswahl. Das, was der Vater hatte, war weiterzuführen. Es gab Ausnahmen, hat immer Ausnahmen gegeben, aber insgesamt war das Leben über lange Zeit so. Religionsfreiheit, ja. Da steht im Artikel 18, jeder hat das Recht auf Gedanken-, Gewissens- und Religionsfreiheit. Wir brauchen nur auf unsere Karte da hinten zu schauen und wissen, das ist auf der Welt nicht überall so. Das ist natürlich interessant auch, das erste globale Treffen, wenn man das heute hinschaut, über diese, also die wurden 1948 in Paris verabschiedet. Und dann gab es später ein internationales Treffen, wo man eruiert hat, wie weit sind wir, damit das auch lebt. Und das war in Teheran. Heute unvorstellbar, 1968 in Teheran. Ja, da sieht man, wie Welt sich verändert. Damals noch der Schah, ja, westlich orientiert, und man hat offen miteinander über diese Dinge, über Religionsfreiheit und die Freiheit, freie Meinungsäußerung und so weiter. Ja. Und wenn wir jetzt denken, Teheran, da würde niemand hinfliegen, da wäre dieses Thema nicht mehr möglich. Die haben verschiedene Volksgruppen, haben die für diese Menschenrechte für ihre, nach ihren Vorstellungen angepasst. Und die muslimische Volksgemeinschaft hat dann gesagt, wo diese hier der Scharia widersprechen, können sie natürlich nicht gelten. Ja, das war im Iran 1968 noch nicht so. Später ist es dann so geworden. Und wir genießen Religionsfreiheit. Genieße das echt, ein großes Privileg. Da steht, dieses Recht schließt die Freiheit ein, seine Religion oder Überzeugung zu wechseln. In anderen Ländern gibt es darauf harte Strafen bis zur Todesstrafe. Sowie die Freiheit, seine Religion oder Weltanschauung allein oder in Gemeinschaft mit anderen öffentlich oder privat durch Lehre, Ausübung, Gottesdienst und Kulthandlung zu bekennen. Wir haben ein, bis jetzt noch, ich bin gespannt, ob das auch in unseren Ländern irgendwann bekämpft wird, verändert wird, aber bis jetzt gilt dieses Recht in unserem Land. Wir haben das Recht, unseren Glauben zu bekennen. Hätte Paulus das gehabt, ja, hätte der Kommandant gesagt, Moment Leute, ja, das, was hier gerade auf der Treppe, ihr müsst weiter zuhören. Ihr könnt nach Hause gehen, niemand kann euch zwingen zuzuhören, aber hier jetzt Lynchgedanken, die könnt ihr verabschieden. Paulus hat das Recht, seinen Glauben privat oder öffentlich zu bekennen. Ich habe das vorher noch nicht so genau gelesen, finde ich hochinteressant, dass das in einem, sage ich mal, weltlichen Dokument, da waren auch durchaus gottesfürchtige Leute beteiligt, aber dass das da drin steht. Ja, man hat gemerkt, Glaube ist eben nicht nur, das ist ja heute eher die Tendenz, Privatsache, wo das zurückgedrängt wird, sondern Glaube hat auch etwas mit Öffentlichkeit und mit Bekennen zu tun. Und das hat man da rein in diese Menschenrechte hinein verankert. Interessant, und ich bin dankbar, dass das da steht. Ja, denn jetzt, ich liebe das Wort Gottes, aber wenn ich jetzt im österreichischen, das ist ja nicht österreichisches Gesetz. Ja. Aber das hier, Österreich hat dieses Dokument ratifiziert, wie man sagt, anerkannt für Österreich. Super Sache. Eben, danke für Versammlungsfreiheit. Wir haben das Recht, uns hier zu versammeln. In dem Dorf, wo ich herkomme, da gab es die erste Größe oder die verändernde Erweckung, die hat so 1860 begonnen, und damals gab es noch keine Versammlungsfreiheit. Leute durften sich in der Kirche versammeln oder wenn eine politische Partei dazu aufgerufen hatte, und ansonsten gab es, soweit ich weiß, war 5 oder 6 Leute war die Grenze. Und der Rest, wenn sich mehr als 5, oder eine Familie, da gab es natürlich größere, aber wenn sich jetzt mehr als 5 oder 6 Leute getroffen haben, war das eine illegale Zusammenrottung. Ja, was dann, als dann Bibelgruppen entstanden sind, die Leute haben miteinander Bibel lesen wollen, dann sind einige ins Gefängnis gewandert, weil sie eine illegale Zusammenrottung, weil es noch keine Versammlungsfreiheit dafür gab. Wir haben ein Recht auf Arbeit und Lohn. Finde ich super. Ich arbeite gerne und ich denke viele von euch auch, und ich liebe auch Urlaub. Also, ja, aber nur Urlaub. Ja. In Graz hatten wir jemanden, der wurde dann etwas überraschend und eigentlich auch zu früh, er hat auch gesagt, das war zu früh für ihn, große Umstrukturierung in einer großen Firma, und dann hat man gesehen, dass man die so Mitte 50, und dann wurde er nach Hause geschickt. Und er hat nachher gesagt, für 2 Monate war das gut. Im 3. Monat wusste ich, ich muss noch was ändern. Das ist noch nicht gut. Ich war nicht darauf eingestellt. Ich habe das, hat nicht gepasst. Ich suche mir noch eine Arbeit. Ich muss nicht mehr unbedingt 40 und mehr Stunden arbeiten, aber das hier war jetzt kein guter Übergang. Und das gilt auch für ihn noch. Er war ja jetzt noch nicht im Pensionsalter. Recht auf Arbeit. Ja, er konnte sich Arbeit suchen, hat auch wieder eine Arbeit gefunden und sagt, jetzt ist wieder viel besser. Ja. Und eben Arbeit nicht mehr als Leibeigener, wo man dann auch viel arbeitet, aber alles abgibt. Man arbeitet nur für den, dem man gehört, sondern und Lohn. Und jetzt Punkt 7. Das ist übrigens lustig. Ja. Gerhard hatte mir seine Punkte geschickt für Dienstag, für die Bibelstunde von letzter Woche, waren auch 7. Ich schätze, niemand kann sie auswendig, die waren sehr umfangreich. Aber, sagt er, willst du dann die Punkte 8 bis 14 machen? Und dann habe ich ihm zurückgeschrieben, na, es werden sicher keine 7. Genau, jetzt Punkt 7. Wir sind nicht nur hier Bürger, wir haben es wirklich gut. Aber noch besser haben wir es natürlich, Paulus war sich dessen ja auch voll bewusst, ja, dass wir Himmelsbürger, dass wir darüber hinaus, über all das Schöne, was wir hier haben, über all die Rechte, die sind alle nur irdisch. Sie sind irdisch und wir wollen von Herzen dafür danken. Aber wir dürfen Himmelsbürger sein. Wir werden es gleich feiern. Ja? Das Mal, wo wir daran denken, Jesus hat uns erkauft und hat uns zu Himmelsbürgern gemacht. Da gibt es noch mehr Rechte. Wir werden, bin ich überzeugt, auch nicht pflichtfrei im Himmel sein, weil Rechte und Pflichten, soweit wir das denken können, braucht es einander. Es ist ja auch eine riesengroße Gemeinschaft. Aber es gibt fantastische Aussichten. Ja, und so sind wir, wenn wir zu Jesus gehören, wenn wir uns ihm anvertraut haben, das, was wir eben besungen haben, Bürger zweier Welten und können doppelt dankbar sein. Wir dürfen schon hier in einem großartigen Land und in einem Rechtsstaat miteinander an der Hand von Jesus leben. Und deshalb fordert Paulus ja auch in seinem letzten Brief, fordert er ja auch auf, im ersten Timotheusbrief, fordert er auf, dass wir für die Obrigkeit beten sollen. Ja? Und was ist das Ziel dieses Gebets? Ist euch sicher schon mal aufgefallen. Ja. Betet besonders für die Regierenden, im Originaltext steht für die Könige, ja, und alle, die Macht haben, aber Paulus weitet das eben auch aus, alle, die Macht haben, wir beten für sie, damit wir in Ruhe und Frieden ein Leben führen können, das Gott in jeder Hinsicht ehrt und das auch von Menschen geachtet werden kann. Das ist, ja, und da sind wir unverdient, was kann ich dafür, dass ich in Deutschland geboren wurde? Nichts. Niemand. Wenn wir manchmal eine Dokumentation anschauen, ja, Südsudan, wie wäre mein Leben geworden, wenn ich im Südsudan geboren wäre? Oder jetzt letztens haben wir über eine Dörferreihe in Mittelsibirien eine Doku geschaut und da einmal im Monat kam der Postbote, 150 Kilometer, 5 Tage lang mit dem Pferd. Es gab keinen Weg, es gab Sumpf, er musste sich jedes Mal einen neuen Weg suchen. Und da haben wir nachher gesagt, wenn wir dort geboren wären, wie wäre unser Leben? Haben die guten Leute mal was von Jesus gehört? Ich weiß nicht, in einem Dorf war so ein Highlight des Monats war ein gemeinschaftlicher Umtrunk. Als der Postbote kam, war einer wach im Dorf. Da wollte ich nicht dabei sein. Ja. Aber wir haben wirklich so viel Grund zu danken für unser Leben hier und dass wir Himmelsbürger sein dürfen. Darüber haben wir ja schon öfter gehört, aber das war jetzt nicht im Text, aber Punkt 7, ich meine, bitte, ja, ihr wisst, was ich meine, das musste ja sein. Danke, lieber Herr Jesus. Danke für all die vielen Segnungen, die du uns ja irdisch gibst. Danke für den Staat und die Freiheit und die Religionsfreiheit, für die Versammlungsfreiheit, dass wir hier überhaupt nichts zu befürchten haben, wenn wir zusammensitzen und dir Loblieder zusingen. Es geht uns so unverdient gut. Danke für Arbeit und Lohn. Danke, dass wir uns so manches leisten können, dass wir uns über Urlaub freuen können, dass wir die Landschaft, das Land, in dem wir leben und auch andere Länder genießen dürfen. Und lieber Herr, wir danken dir noch viel mehr darüber hinaus, dass wir dieses herrliche Ziel haben, bei dir in der Herrlichkeit zu sein. Ja, wir sind schon jetzt Himmelsbürger. Du hast uns den Pass, die Identität dafür erkauft, mit deinem Blut am Kreuz. Wir beten dich an und danken dir von Herzen. Amen.